Aktiv Radio Interview.
Aktiv Radio Interview, das Interview mit den absolut interessantesten Gästen in der deutschen Schweiz. Heute haben wir den Kanton Bern zu Besuch und wir haben jemanden hier, der über 12 Milliarden verfügt. Also wenn ihr jetzt zulässt, wenn jemand dabei ist, der über 12 Milliarden verfügt, darf ich jetzt gerne anrufen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gut zulassen. Was kann das sein? Es kann ja nur jemand sein, der beim Staat arbeitet, wenn es um so viel Geld geht. Ich heiße ganz, ganz recht herzlich die Regierungsrätin Astrid Bertschi, Jahrgang 1973. Sie ist Finanzdirektorin vom Kanton Bern. Und ich glaube, es gibt selten einen Kanton, wo man so interessant fragen kann in Zukunft über Finanzen wie den Kanton Bern. Herzlich willkommen, Astrid Bertschi.
Merci vielmals, grüß Herr Sauser, herzlichen Dank für die Einladung.
Astrid Bertschi, seid ihr mit dem Ross gekommen hierher ins Studio?
Ja, schön wär's. Hätte ich sehr gerne gemacht. Nur ist mein Ross mittlerweile 29-jährig und nicht mehr für so lange Strecken fit genug, aber hätte ich sehr gerne gemacht.
Also wenn man Astrid Bertschi tippt bei Google, dann kommt er relativ schnell, dass sie eine absolute Pferdenärin ist und gerne an der frischen Luft ist mit dem Ross zusammen. Ist das immer noch so oder ist das nur bei Google so?
Nein, das ist tatsächlich immer noch so. Ich bin sehr früh mit dem Pferdevirus infiziert worden als kleines Mädchen. Und habe eben mein Ross jetzt mittlerweile seit 25 Jahren oder 26 Jahren schon bald gehört sie mir. Ich war dabei gewesen, als ich auf die Welt kam. Also das Ross begleitet mich mehr als mein halbes Leben. Und sicher habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, die ich mit dem Ross verbringe, aber das ist doch ein guter, grosser Teil von meinem Leben und ich möchte es nicht missen.
Kann man ein 26 Jahre altes Ross noch genauso reiten wie ein jüngeres?
Nein, genauso nicht mehr. Also sie ist wirklich mehr zum Spazieren und das mache ich dann häufig auch mit ihr. Also dass ich mit ihr gehe spazieren,
also,
wie mit
einem Hund. Am Zügel? Genau. Die sitzen gar nicht mehr drauf?
Nein, aber sie wird schon noch geritten, einfach natürlich wirklich mehr so ein bisschen spazieren reiten. Nicht mehr.
Ihr selber sitzt nicht mehr drauf?
Ich nicht mehr häufig, sagen wir es so.
Wie alt wird so ein Ross?
Ja, die meisten, die so im Sport auch noch ein bisschen gelaufen sind, werden nicht so alt. Also das ist wirklich ein Glücksfall, dass man das Ross so lange so gesund darf haben.
Habt ihr euch schon überlegt, was passiert, wenn das Ross, das 26 Jahre mit euch das Leben geteilt hat, muss gehen?
Ja, natürlich, das ist ein Gedanke, den man sich damit tragen muss, oder? Wenn man so ein Tier hat, das ist bei einem Hund nicht anders, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man das Tier überlebt. Ich sage immer, ob ich wieder ein Ross werde haben, das schaue ich dann, wenn es so weit ist. Oder? Meine Java heisst sie, die bleibt so lange bei mir, wie sie ein pferdegerechtes Leben kann führen kann, egal ob man es jetzt noch reiten kann oder nicht, das hat sie mehr als verdient. Und wenn es dann mal so weit ist, dann muss ich mir den Gedanken machen, aber im Moment genießen wir es einfach so, dass es ihr noch so gut geht.
Es gibt ja auch Altersheim für Pferde, oder? Also irgendwelche Ställe, wo Seniorinnen und Senioren aufnehmen im Bereich Pferd.
Ja, das ist so. Wobei, sie ist seit manchem Jahr, also mehr als ein Vierteljahrhundert, ist sie jetzt schon im gleichen Stall bei sehr guten Freunden von mir, bei einem Biobauer. Und sie hat dort ein wunderschönes Leben und sie wird sicher dort nicht mehr fortgehen.
Ist jemand anders in der Familie auch noch ein Pferdenaar?
Nein, eigentlich nicht wirklich. Das ist schon vor allem meins.
Das ist nicht übergesprungen in diesem Fall?
Nein, es ist nicht übergesprungen.
Und Politik, ist das übergesprungen?
Das ist übergesprungen. Also mein Mann ist sehr politisch interessiert, aber jetzt nicht irgendwie aktiv. Er sagt aber, das reicht, wenn jemand von uns zwei das macht. Mein Sohn ist politisch sehr interessiert und ist mittlerweile auch aktiv. Er ist im kantonalen Vorstand der Jungfreisinnigen Bern. Seit ein paar Monaten und bringt dort seine Ideen und Vorstellungen bringt er dort ein.
Also ist es zu einer Konkurrenzpartei gegangen?
Ja, Konkurrenz. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben mit der FDP sehr viele Gemeinsamkeiten. Es ist schon eine bürgerliche Partei, die liberal ist und Ich habe kein Problem damit, dass er zu den Jungfreisinnigen ist.
Er hat nicht Ausgangsverbot bekommen, als er gesagt hat, er ging zur FDP?
Überhaupt nicht.
Die sind ja zuerst bei der BDP und sind nachher einfusioniert worden. Die sind ein Fusionsopfer. Die sind in die Mitte einfusioniert worden, was das immer auch heisst, oder? Also wenn ich ja bei ganz vielen Rechten bin und ich bin in der Mitte, dann bin ich ja immer noch rechts, oder? Und wenn ich bei irgendeinem Anlass bin, wo ganz viele Linke sind und ich bin dort in der Mitte, oder, bin ich ja immer noch links. Was ist eigentlich Mitte? Was heisst das?
Ja, Mitte, ich sage auch, Mitte ist nicht ein Strich. Mitte ist ein breiter Pfad. Oder? Wir haben in unserer Partei Leute, die man vielleicht, wenn man in diesen Flügeln reden will, die eher linker und vielleicht progressiver sind. Wir haben Leute, die etwas konservativer sind. Ich glaube, Mitte ist einfach nicht extrem.
Wenn man aufgestellt wird von einer Partei, sei das für einen grossen Rot oder Kantonsrot, wie es in anderen Kantonen heisst, oder Regierungsrot, dann ist man ja auch zahlungspflichtig. Also ich habe schon gehört, man muss so recht in Schübeln zahlen. Wie ist das eigentlich bei euch? Geht dort der Zehnte von eurem Lohn geht direkt an die Partei?
Nein, es ist so, dass wir auch wir bei unserer Partei sogenannte Mandatsbeiträge haben. Also wenn man gewählt ist, dann gibt man einen Mandatsbeitrag an die Partei ab, aber es ist also nicht so, dass es irgendwie alle Monate Zehntel vom Lohn wäre.
Könnt ihr das von den Steuern absetzen?
Mandatsbeiträge kann man von den Steuern absetzen, ja. Weil es wie eine Spende ist.
Die müssen mal euch einen Steuerzettel anschauen, ob das macht. Vielleicht könnt ihr noch immer Steuern sparen, oder? Das wäre noch cool als Finanzdirektorin. Ihr seid in Ostermundigen auf die Welt gekommen, glaube ich.
Also zu Bern, aber ja, wir haben in Ostermundigen gewohnt.
Die haben in Ostermundigen gewohnt, die sind dort zur Schule gegangen, die haben einen kurzen Abstecher gemacht, glaube ich, ins Kirchenfeld und haben dort Typus B-Matur gemacht und sind schwupps wieder auf Ostermundigen zurückgewohnt und leben. Wäre nicht mal New York oder London oder Tel Aviv oder irgend so etwas angesagt gewesen?
Ja, das hat effektiv in der Gimmerzeit ist das so aufgekommen, dass man so Auslandsjahr hat können machen. Und eine Schulkollegin von mir beispielsweise ist ein Jahr auf Schweden. Und grundsätzlich hat mich das schon ein bisschen gelustet. Und andererseits habe ich eben dann schon ein bisschen gerösselt und hatte das Pflegeross und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann jetzt nicht einfach ein Jahr weg. Und darum habe ich das nicht gemacht.
Eben, es ist halt schon bequem. Also Ostermundigen ist bequem, oder? Also mal einmal dort, immer dort.
Ja, also jetzt in meinem Fall stimmt das. Der Ostermundigen ist sehr stadtnah. Also wir sind sehr gut angebunden an die Stadt. Gleichzeitig sind wir schnell, sei es mit dem ÖV oder mit dem Auto oder mit dem Velo, sind wir schnell auch ausserhalb. Also Ostermundigen ist für mich ganz klar einfach meine Heimat. Ja.
Wieso habt ihr euch für JUS entschieden? Ihr seid nachher studieren, nachdem ihr die Typus B-Matur mit dem wunderbaren Latein gemacht habt, seid ihr nachher JUS studieren. Das frage ich eigentlich immer. Ich habe schon ganz viele Juristen hier bei mir am Mikrofon begrüßen und ich frage sie immer, ist denn eigentlich nichts anderes in den Sinn gekommen als das?
Das hat etwas. Also ich habe mich auch interessiert beispielsweise für Medizin. Meine Schwester hat Medizin studiert. Das hatte ich auch sehr ein spannendes Feld gefunden, habe aber gesehen, wie viel das meine Schwester müssen arbeiten während dem Studium und müssen lernen und wirklich.
Ist sie älter?
Sie ist älter, sie ist 5 Jahre älter.
Ah, dann hätte voll können profitieren von dem. Hat sie gesagt, ja nicht?
Nein, habe ich gedacht, nein, also ich glaube, die Selbstdisziplin bringe ich nicht auf für das. Das ist mir irgendwie dann doch so interessiert es mich dann doch nicht. Und ja, nach JUS habe ich angefangen zu studieren, wie wahrscheinlich viele Leute, ich habe Strafrecht. Interessant gefunden.
Wieso gerade Strafrecht? Ja, das ist aber noch spannend, oder?
Weil man das so ein bisschen, das ist eben so ein bisschen
von den Krimis nach, und
von
so.
Von den Krimis und von den Serien, oder? In den 90er Jahren.
Also hat er als Staatsanwalt gesehen, oder so?
Ja, ursprünglich eigentlich schon. Habe ich so das Gefühl gehabt, mal, oder so ein Richteramt wäre irgendwie auch noch toll. Und dann habe ich aber schnell mal gemerkt, dass Strafrecht, das ist dann auch nicht so gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe dann das Studium gemacht mit, nicht mit riesiger Begeisterung, sagen wir es so. Es war spannend, es ist ein gutes Studium, das ich nach wie vor finde, jetzt gerade wenn man sich dann, im Politischen bewegt und jetzt mit Gesetzgebungsverfahren etc. zu tun hat, hilft das enorm viel. Also ich bereue es überhaupt nicht, dass ich es gemacht habe. Aber es zeigt doch ein bisschen, dass ich nach dem Leeds nicht mehr weitermachen wollte. ich habe eigentlich auch nicht mehr studieren. Das war so der Grund, warum ich dann wirklich eben auch nicht mehr weitergemacht habe.
Der hat dann nachher intensiv plötzlich um die Sprache, um die deutsche Sprache und Übersetzungen anfangen zu kümmern. Die sind auch Geschäftsführerin von 12 Mitarbeiterinnen, die sich um das kümmern. Ich glaube, es ist um Übersetzungen gegangen, wenn das richtig ist.
Jawohl, das war ein Übersetzungsbüro.
Also die hat sicher eine grosse Affinität zur Sprache bekommen. Und ist das heute noch ein wichtiger Bestandteil von eurem Alltag?
Ja, ich finde die Sprache nach wie vor etwas sehr Wichtiges. Ich schätze so sehr, wenn das fängt bei E-Mails oder Briefen an, über alle anderen Texte, wenn die gut geschrieben sind. Also ich finde das etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das ist einerseits die Rechtschreibung, aber andererseits eben auch wirklich schöne, gepflegte Sprache. Das ist mir schon geblieben, ja.
Was habt ihr dort selber gemacht? Habt ihr auch übersetzt, die anderen Sprachen?
Nein, das habe ich nicht. Wir hatten wirklich Übersetzerinnen und Übersetzer, die ihre Muttersprache übersetzt haben. Also das ist wirklich hochprofessionell. Und hätte ich ins Deutsche übersetzt, aber ich habe weder genug gut Französisch oder Englisch können, als dass es dann wirklich dann auch genügt hat, den Ansprüchen, die wir in diesem Unternehmen hatten. Also ich habe wirklich einfach, der Kundenkontakt ist meine gewesen. Der war dann zumal auch noch etwas anders gewesen. Da hat man die Leute häufiger noch persönlich getroffen und weniger über E-Mail kommuniziert. Die ganze Geschäftsführung, aber selber übersetzt habe ich nicht.
Die hätten können auf Ostermundiger Dialekt übersetzen, vielleicht Hochdeutsch.
Ja, unter Umständen,
das genau. Passiert immer wieder mehr. Also wenn man ein WhatsApp bekommt von jemandem, der ein bisschen jünger ist, dann ist das ja sehr oft Schweizerdeutsch geschrieben. Und wenn man dann nachher sagt, lass mal, ich habe es eigentlich nicht ganz verstanden, könntest du es vielleicht noch auf Hochdeutsch schreiben, damit ich auch rauskomme, dann kommen irgendwelche kryptischen Sätze daher. Also ich selber empfinde das auch. Ich habe viel mit jungen Leuten, ich habe viel mit Lehrlingen zu tun und empfinde das ganz massiv, dass die Qualität, die daherkommt, technisch super und Deutsch absolut katastrophal. Und das hat nicht einmal etwas mit einem Migrationshintergrund zu tun, sondern es gibt auch ganz viele Jugendliche, die deutsch-schweizer Eltern haben, die genauso schlecht Deutsch reden und Deutsch schreiben. Und die haben ein riesengroßes Handicap. Also da kritisiere ich die Schulen, dass Sachen gemacht werden, die unwichtig sind und Sachen nicht gemacht werden, die wichtig sind. Und da gehört garantiert die deutsche Sprache dazu. Könntet ihr dort als Regierungsrätin, auch wenn ihr Finanzdirektorin seid, nicht ein bisschen schauen, dass da etwas passiert?
Ja, ich glaube, dass etwas passiert jetzt im schulischen Bereich. Oder die deutsche Sprache oder die Erstsprache, wie man heute sagt, ist sicher nach wie vor etwas Wichtiges. Was ich viel mehr auch würde appellieren, ist letztlich auch an die Eltern der Kinder. Oder? Ich sage immer, Lesen führt dazu, dass wir dann auch gut schreiben und reden können. Also viel Lesen in der Kindheit, denke ich, mit A und O. Und das muss man aber auch vorleben. Also als Eltern muss man das auch vorleben. Und wer je schon mal bei mir daheim war, sieht, dass die ganze Wohnung eigentlich voll Bücherregal ist. Ich bin jemand, der sehr gerne liest, immer gerne gelesen hat. Ich habe als Kind in der Ostermundiger Bibliothek eine Ausnahmebewilligung gehabt, dass ich mehr als 3 Bücher pro Woche dürfen auslehnen. Also meine Mutter hat es mit mir und mit meiner Schwester angefangen, dass wir in der Bibliothek waren. Und ich habe dann schon viel gelesen. Und ich glaube, das kommt häufig einfach auch in den Familien ein bisschen zu kurz. Und das denke ich mir etwas ganz Wichtiges, was man außerhalb der Schule, was man vielleicht manchmal schon nicht beeinflussen kann, weil vielleicht die Umstände schwierig sind, weil es viele Kinder hat, die nicht Deutsch als Erstsprache haben, etc., was auch immer die Umstände können sein, aber wo man als Familie kann beeinflussen kann, was die Sprachentwicklung betrifft.
Also lesen, verstehen, das könnte die Schule wirklich mehr machen, bin ich der Meinung.
Das wäre sicher gut, ja, wenn dort der Fokus also, drauf liegen.
Ich gebe bitte über. Gebt es euch einem Kollegen, der zuständig ist für die Schule, vielleicht weiter. Es hat wieder einer mehr gemeckert über den Zustand der deutschen Sprache. Die sind eben zuerst bei der BDP gewesen, und nachher seid ihr bei der Mitte gewesen. Und bei der Mitte hat er das Sekretariat geführt. Oder was hat er da gemacht? Kommunikation, glaube ich, gemacht.
Ja, nachher, als die Fusion über die Bühne gegangen ist, habe ich Kommunikationsabteilung geleitet.
Dann ist das BDP-Büro aufgelöst worden, genau. Und ist in die Mitte hineingefallen. Ja. Sind denn alle mitgekommen oder ist nur ein Teil über?
Wir waren nur noch ein ganz kleines Team gewesen, nachdem wir bei den Wahlen 2019 viel Wähleranteil verloren und Sitze verloren, haben wir das Büro massiv müssen verkleinern. Und die noch dort waren, sind dann alle mit übergekommen. Ja.
Die sind eigentlich im Hintergrund innen. Hat er funktioniert? Man hat euch nicht gekannt. Und irgendwann kam die Frage, wer soll 2022 hier für den Regierungsrat kandidieren? Und dann ist man an euch hergelangt. Oder hat er das umgekehrt gemacht? Hat er gesagt, jetzt habe ich genug lang eigentlich im Hintergrund, bin ich auf dem Stühle gesessen und jetzt will ich führen. Wer ist gekommen oder seid ihr gegangen?
Nein, es war tatsächlich so, dass Leute aus der Parteileitung zu mir kamen und haben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe mir das ein bisschen überlegen, gerade der Moment, weil das ist jetzt etwas, wenn man mich vor 7-8 Jahren gefragt hat, bist du mal Regierungsrätin, hätte ich auch gesagt, ja, genau. Ich habe mir das dann ein überlegt und hatte das Gefühl, das wäre eigentlich etwas, was mir gefallen würde. Weil es eben ein Exekutivamt ist, weil man kann gestalten, weil man kann führen, weil man letztlich so ein bisschen hands-on ist.
Wie aber das ist halt schon sehr speziell eigentlich, oder? Also normalerweise tun sich ja Leute im Kantonsrat oder im Grossenrat im Kanton Bern und sagen, die haben sich eigentlich profiliert, also die haben gezeigt, dass sie Dossier- und sattelfest sind und denen wollen wir jetzt eigentlich den Sprung und mit denen haben wir auch grosse Chancen, den Sprung zu machen. Und jetzt kommt man jemanden holen, der primär hinter dem Bildschirm gesessen ist. Irgendwie ist das schon sehr speziell.
Gut, ich habe natürlich dort auch bewiesen, dass ich Dossier sicher bin und dass ich meine Qualitäten habe. Oder? Ich habe sehr viel Arbeit geleistet für unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Also die haben schon gewusst, was ich kann. Und von dem her ist das vielleicht ein außergewöhnlicher Weg, obwohl es gibt ganz viele, auch jetzt in Bern, Regierungsrätinnen und Regierungsräte, die vorher nicht Parlamentarier waren.
In den Zeitungen, wo ihr nominiert seid worden von eurer Partei, ist ganz oft gestanden Astrid Wehr? Fragezeichen. Hat eigentlich das ein bisschen genervt?
Ja, es ist, wie soll ich sagen, es hat viel geheißen. Ich bin auch viel gefragt worden, wie ich jetzt das machen wollte, dass man mich kenne. Und ich musste auch sagen, außerhalb von unserer Politbubble, ich sage auch, das ist unsere Politbubble, oder wir, die uns dort bewegen, in diesem politischen Betrieb, haben sehr viele Leute ziemlich sicher die meisten Regierungsratskandidierenden nicht kennt, wenn sie nicht vielleicht vorher im nationalen Parlament waren. Also wenn man die Leute auf der Strasse gehen und fragen, dann hätten die auch die wenigsten Kandidierenden vor dem Wahlkampf kennt. Und letztlich ist der Wahlkampf die Gelegenheit, sich dann den Leuten zu vorstellen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich war wirklich enorm viel unterwegs gewesen. Ich hatte das Gefühl, jetzt muss ich wirklich mehr den Leuten präsentieren, dass die können merken, wer ist die, was wählen wir da, wenn wir die wählen. Und ganz offensichtlich ist das gelungen.
Was hat der Leute gesagt? Warum sollte man euch wählen? Oder warum hat man euch damals wählen sollen?
Weil für mich klar war, dass es wieder jemanden braucht, erstens aus der Mitte. Das war für mich mal der erste Punkt. Wir wollten diesen Sitz verteidigen und ich bin klar der Meinung, dass uns dieser Sitz auch zusteht und dass es wichtig ist, dass wir in dieser Regierung vertreten sind. Und warum dass sie mich wählen sollen, weil ich eben gerade nicht nur aus dem Politkuchen komme, weil ich auch aus der Privatwirtschaft komme. Ich habe langjährige Erfahrung in der Privatwirtschaft. Ich wage zu behaupten, dass ich weiss, wo die Leute Schuhe drückt, insbesondere an unsere KMUs. Wir leben in der Schweiz und insbesondere im Kanton Bern von unseren KMUs. Und dass ich die letztlich auch verstehe und weiss, wo denen ihre Probleme und Sorgen liegen.
Also ich sage, die langjährige Erfahrung in der Privatwirtschaft, die sind verantwortlich für 12 Mitarbeiter, Heute hat er 2 Nullen mehr hinten dran, nämlich etwa 1200. Also ist schon gerade eine andere Schuhnummer.
Das ist eine andere Schuhnummer, wobei für 1200 Mitarbeiterinnen direkt.
Das ist mir schon klar. Aber auch wenn da Hierarchiestufen drin sind, ist das doch eine andere Sache. Also die 12 Mitarbeiter, die haben wahrscheinlich gerade direkt führen, oder, die er hatte.
Das mehr oder weniger, ja.
Da hat es nicht noch grosse Abteilungen und Departement gebraucht und so weiter, oder? Und heute hat er das ja, die hat verschiedene Abteilungen in eurer Regierungs... Wie heisst das eigentlich bei euch? Das Direktion.
Direktion genau.
Heisst das bei euch, genau. Also das ist schon, letztendlich sind aber die 1200 Leute schon mehr oder weniger halt bei euch. Das ist ganz eine andere Funktion, oder?
Ja, völlig, das ist so.
Und wie hat er das überbracht? Ist mir klar, die sind ja gewählt worden. Also die haben ich ja vertraut. Und ich glaube, so wie das rausgekommen ist, auch zu Recht vertraut. Weil ich glaube, die haben einen grossen Rückhalt im Kanton Bern. Also ist das alles gut rausgekommen. Aber es ist schon noch verrückt. Also ich stelle mir jetzt das vor, ich führe 12 Mitarbeiter und gehe jetzt in ein Plenum rein, gehe ein Referat halten. Und es ist eigentlich schon fast klar, dass wenn ich gewählt werde, dann komme ich ins Finanzdepartement über und das sind 1200 Mitarbeiter. Nicht Fragen kommen, nein, gesagt, Frau Gatschi, schafft ihr das überhaupt?
Das hat es sicher schon gegeben. Also, das hat sicher schon Leute gegeben, die zweifelt haben, dass sie das arbeiten können. Aber ich bin überzeugt, dass ich es schaffen kann. Und ganz offensichtlich über 100.000 Bernerinnen und Berner auch. Und ich bin glücklich darüber, dass die Leute mir das zutraut haben.
2026 ist es wieder noch. Das sind eine von den wenigen von euch im Gesamtregierungsrat, die gesagt hat, hey, A, bin ich noch jung und knusprig und zweitens mache ich es wahnsinnig gern. Also ich komme auf jeden Fall wieder. Die anderen zieren sich ein bisschen. Der Herr Neuhaus, der ist, glaube ich, gesagt, der ist auch ein Rössler übrigens, oder?
Ja, schon ein Rössler, ja.
Sind Sie schon mal zusammen ausreiten?
Nein, das haben wir noch nie geschafft.
Das müsst ihr unbedingt machen, oder?
Genau.
Die könnt ein bisschen politisieren auf dem Ross oben. Er sagt, er ging. Aber eigentlich gefällt es mir wahnsinnig gut. Oder? Also, eigentlich gefällt es mir jeden Tag besser. Also, er lässt sich nicht ganz in die Karte schauen. Man kann davon ausgehen, es könnte eine relativ grosse Rochade geben im 2026. Damit seid ihr sowieso eh wieder gewählt, wenn ihr nicht noch etwas wirklich Dummes macht. Das kann man natürlich als Finanzdirektorin. Oder?
Ja, das ist, kann man.
Die Gefahr ist natürlich schon vorhanden. Wie seht ihr das? Glaubt ihr auch, 2026 wird der Regierungsrat sehr stark anders aussehen?
Ja, ich kann das ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Es ist eine Tatsache, dass ich mit all meinen Kolleginnen und Kollegen gut zusammenarbeite. Also wir haben ein sehr gut funktionierendes Gremium. Von dem her wäre es sicher schade, wenn das würde in dem Sinn auseinandergehen, wenn es allzu viel Wechsel gäbe. Aber letzten Endes ist das jedem seine persönliche Entscheidung, ob er oder sie noch einmal antreten will. Und ich bin selber auch gespannt, wie das rauskommt. Ich denke, so in einem Jahr wissen wir etwa mehr, wer das da noch weitermachen will und wer nicht.
Eben, die Leute euch nicht in die Karte schauen. Die sagen nicht, was eure Kollegen machen.
Nein.
Aber die spüren es.
Nein, nicht zu 100%.
Es gibt solche, die sagen, ich habe eigentlich genug, ich habe die Nase voll, die das auch öffentlich ein bisschen sagen. Okay, die hat der Erich Fehr, der Stadtpräsident von Biel, rausgetischelt dort. Also, dort ist mir eigentlich fast klar gewesen. Also, da ist Astrid, Fragezeichen, wer ist da gewesen, oder? Und auf der anderen Seite der Erich Fehr, ein bekannter Stadtpräsident, der nach dem Stöckli kam, wo man gesagt hat, der schafft es wahrscheinlich, der holt den Linken den Sitz, der Sozialdemokraten. Und ich glaube, es war niemand so erstaunt gewesen wie er selber. Die hat einen profilierten Politiker schlichtweg hinter euch gelassen. Habt ihr bis an dem Sonntag, wo die Wahl stattgefunden hat, zu oben am 6. Uhr, wo dann das Resultat draussen war, daran glaubt, dass der Erich Fehr? Oder habt ihr gedacht, ich werde es vermutlich nicht schaffen?
Nein, ich habe daran geglaubt. Und ich glaube, das muss man auch. Man muss daran glauben. Und genauso hat auch der Erich Fehr daran geglaubt. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man daran glaubt. Was ich allerdings immer gesagt habe, auf die Frage, ja, eben, er ist bekannt, er ist Stadtpräsident von Biel. Unser Kanton ist riesig. Und ob in all diesen Gemeinden im Berner Oberland alle Leute wissen, wer der Stadtpräsident von Biel ist, habe ich immer in Frage gestellt. Oder ich glaube, Bekanntheit von einem Stadtpräsident ist sicher in der Region riesig, ist in Bern auch gross, man kennt ihn in Bern. Aber unser Kanton besteht aus mehr als aus dem Seeland und aus Bern. Und darum habe ich eigentlich das immer so eingeschätzt, als dass ich den Mangel an Bekanntheit ihm gegenüber, dass ich den schon wettmachen kann.
Also die hat die Politikkarriere von Erich Fehr richtig geknickt. Er ist nicht nur Regierungsrat nicht geworden, sondern ist, er tritt auch zurück oder ist zurückgetreten als Stadtpräsident. Also er hat genug. Das ist interessant, oder? Also, er hat ja gesagt, ich trete 2026 nochmal an, oder? Warum nicht, oder? Aber das macht er nicht. Also, die hat da schon irgendetwas verursacht.
Ja gut, ich glaube, das ist das Risiko, das man hat, oder? In der Politik, eine politische Karriere lässt sich nur sehr, sehr, sehr bedingt planen. Und ich glaube, mit diesem Risiko müssen wir alle leben, oder? Wir stellen uns eine Wahl. Kommt es gut, sind wir für 4 Jahre gewählt. Aber es ist, ich sage immer, wie ein befristeter Vertrag. Es ist für 4 Jahre.
Eben, das ist sehr unangenehm, so 4 Jahre, oder?
Ja, das ist kurz, aber das weiss man, auf das lässt man sich ein und mit dem muss man leben. Und man muss auch damit leben, wenn es eben mal nicht gelingt. Und der Erich Fehr ist ein versierter Politiker, wie dir es hat gesagt, und weiss mit dem sicher umzugehen.
Er hat aber Fehr verloren, nehme ich an, oder?
Ja.
Hat er euch gratuliert, als er gewählt wurde? Ja. Wisst ihr das noch?
Ja, ich glaube schon. Es waren so viele Leute in diesem Rathaus.
Ist verrückt, he?
Es ist, ja, es ist relativ eng geworden. Also, Platzangst
hat man nicht. Und er eigentlich gewusst hat, ich komme das Finanzdepartement über. Wie war die Nacht nach der Wahl? Hat er gesagt, um Himmels Gottes Willen, was habe ich jetzt hier gemacht?
Also, dass jetzt die Finanzdirektion übernehmen, war noch nicht klar gewesen, abschliessend.
Ja, mehr oder weniger
aber
schon,
man hätte es ein bisschen vermuten. Ja, es war eine relativ kurze Nacht. ich hatte ein bisschen Mühe, runterzufahren, als wir dann endlich zu Hause waren. Am nächsten Tag bin ich auf und habe ein paar Interviewtermine abgemacht. Und gefühlt habe ich dann die nächsten 3 Tage, glaube ich, mehr oder weniger einfach mal geschlafen. Es war sehr intensiver und anstrengender Wahlkampf gewesen. Unser Kanton ist gross, also wenn man sich den Leuten präsentieren will, macht man vielleicht ein Kilometer. Und dann habe ich wirklich ein paar Tage gebraucht, um mich mal für die Batterien wieder ein bisschen aufzuladen.
Ich werde einen Themenwechsel machen. Jetzt geht es ein bisschen ums Geld. Die Schweiz hat sich entschieden, dass die AHV 13 Mal ausgezahlt werden soll und nicht 12 Mal ausgezahlt werden soll. Es ist heftig debattiert worden. Es sind auch viele Leute an die Urne gegangen, weil man gesagt hat, hier will man jetzt wirklich Stellung nehmen dazu. Und ihr seid eigentlich die ganz glückliche Gewinnerin, weil die AHV-Renten, die 13, die müssen ja wieder versteuert werden. Und da haben die wenigsten daran gedacht, dass das nämlich eine Umverlagerung ist, von einem Portemonnaie ins andere über. Allein der Kanton Bern wird etwa 45 Millionen zusätzlich bekommen aus dieser 13. AHV-Rente. Ich bin überzeugt, die sind ja stimmen.
Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass so viele Leute jetzt erstaunt sind, dass man das muss versteuern muss und dass jetzt das mehr Steuereinnahmen gibt. Das ist für mich von vornherein klar gewesen. Mehr Einkommen heisst mehr Steuern zahlen. Das ist unser Prinzip, das wir haben. Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und dass jetzt die Überraschung gross ist, dass jetzt das mehr Steuereinnahmen gibt, kann ich nicht ganz so nachvollziehen, aber vielleicht bin ich da einfach auch zu tief in der Materie drin. Ja, das ist so. Wir rechnen mit etwa 45 Millionen mehr Steuereinnahmen, wo wir selbstverständlich als Kanton nicht Nein sagen dazu.
Genau, der Staat wird immer grösser und wächst und es kommt noch mehr und noch mehr über. Also wenn wir jetzt von der Schweiz aus mal gehen, dann haben wir rund etwa 800 Milliarden Bruttoinlandprodukt. Und die Staatsausgaben wachsen stetig in die Richtung von etwa 300 Milliarden. Das heisst, ein grosser Teil, wirklich ein grosser Teil, hängt direkt oder indirekt am Staat dran. Und dann gibt es ja nachher noch die Betriebe, die staatsnäher sind. Und der Kanton Bern ist gesegnet, zum Beispiel mit der BKW. Kommen wir vielleicht nachher noch darauf zurück. Ich als Bürger sage, 800 Milliarden Bruttoinlandprodukt und 300 Milliarden beim Staat, das ist zu viel, das geht einfach nicht mehr. Anton, zieht die Bremse an. Wie seht ihr das als Finanzdirektorin vom Kanton Bern?
Es ist natürlich eine Tatsache, dass die Staatsausgaben wachsen. Man muss aber dazu auch sagen, dass die staatlichen Aufgaben halt auch gäng vielfältiger werden. Oder? Wir haben jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten haben wir sehr viele neue Gesetzgebungen, was Umweltschutz beispielsweise betrifft. Wenn wir jetzt das mal so unter das grosse Thema subsumieren wollen, wenn es neue Gesetze gibt, dann heisst das, es gibt neue Vorschriften, die muss jemand kontrollieren. Und die Leute, die das kontrollieren, die sind beim Staat. Also mehr staatliche Aufgaben heisst auch mehr Personal, mehr Ressourcen, mehr Finanzen. Und das eine geht nicht ohne das andere. Also ich glaube, was für mich ein Weg ist, der Staat nicht grösser zu werden, ist nicht gäng mehr und gäng kompliziertere Gesetze verabschieden.
Aber das sagt man seit 30 Jahren. Und seit 30 Jahren ist der Staat am Wachsen. Der Staat wächst schneller, wie die Wirtschaft wächst. Man hat jetzt ja die Idee gehabt, dass man Krankenkassenprämien nicht stärker anwachsen lässt als das Lohnvolumen, das Durchschnittslohnvolumen, das man hat. Das ist vom Stimmbürger abgelehnt worden. Also irgendwie sind wir ein bisschen abgehoben. Und ich hätte keine Freude, wenn ich mit 200 Stundenkilometern gegen eine Betonwand fahre. Und ich habe also einfach, das ist mein Bauchgefühl. Ohne darüber nachzudenken, habt ihr jetzt recht, dass es immer mehr Staatsaufgaben gibt? Oder müsste der Staat eigentlich sagen, hört auf, oder? Also von euch müsst ihr eigentlich auch, nein, Punkt, Schluss. Das ist eine private Aufgabe, wir wollen uns nicht darum kümmern. Das sind eigentlich schon wie ein Magnet, ihr tut das alles an euch herziehen. Und das finde ich mir relativ speziell.
Ja, ist jetzt die Frage, wer der mit dir meint, oder?
Ja, dir als Finanzdirektorin.
Nein. Wer Gesetze macht in unserem Land und in unserem Kanton, ist das Parlament. Das Parlament macht Gesetze. Und wenn das Parlament ein Gesetz machen will, dann macht es eins. Und wir müssen das dann vollziehen.
Ja, genau. Aber das ist ja so, der eine lenkt dem anderen in die Tasche, denke ich mir, oder? Also, mit allen Politikern, die ich rede, sage, ja, wir können gar nicht dafür. Oder? Im Gegenteil. Oder? Wir machen genau das, was uns das Volk und was das Parlament uns sagt. Das machen wir einfach. Oder? Und das Parlament sagt, ja, nein, wir probieren schon lange zu bremsen, aber die Verwaltung ist dermassen stark geworden, wir können nichts mehr machen. Also, das ist irgendwie eine Pattsituation. Und in dieser Pattsituation wird das schwarze Loch immer wie grösser. Solltet ihr nicht von der Regierung aus sagen, jetzt haben wir eine riesengroße Chance. Jetzt gerade zum Beispiel im Kanton Bern. Euch ist die wunderschöne Zuwendung von der Nationalbank gestrichen worden. Jetzt. Das sind, glaube ich, etwa 300 Millionen, die der Kanton Bern bekommt. Was ist die Zahl ganz genau?
Es kommt ein bisschen darauf an, was es für eine Gewinnausschüttung gibt. Oder? Die 320 Millionen sind eine vierfache Gewinnausschüttung.
Aber es ist, in der letzten Zeit ist das ein paar Mal gekommen, bis nachher plötzlich nichts mehr gekommen ist.
Genau.
Und dann haben sie okay, 320 Millionen, 12 Milliarden. Ausgaben, also Ausgaben, auch Einnahmen, mehr oder weniger. Also das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt tun wir das übrigens nicht sparen. Ich höre das Wort sparen, höre ich sehr ungern. Es hat ja nichts mit Sparen zu tun. Also wir geben einfach weniger aus, oder?
Richtig.
Genau. Wieso hat man das nicht? Das wäre doch die Möglichkeit gewesen. Das hat das Volk verstanden. Gesagt, hört, es kommen jetzt einfach 300 Millionen weniger und das tun wir jetzt ins Budget rein. Aber was hat man gemacht? Man ist zur BKW gegangen und hat irgendwelche Sonderdividenden mit denen vereinbart, dass sie auch noch ein bisschen daran helfen, an das Löchchen herzuzahlen. Also das ist doch irgendwie, will niemand stoppen.
Ja, wobei, also wir haben die 320 Millionen im 2023 im Budget gehabt und haben jetzt mit einem Minus von 13 Millionen abgeschlossen. Also das heisst, wir haben diesen Ausfall kompensiert. Und das zeigt auch, dass man durchaus kann weniger ausgeben kann. Wir haben das auch mit Mehreinnahmen, nicht nur mit der BKW-Dividende. Es hat auch sonst noch ein paar Mehreinnahmen gegeben, haben wir das können kompensieren. Und das finde ich, ist ein gutes Zeichen letztlich auch. Also es geht mit weniger. Es geht beispielsweise mit weniger Sachaufwand in der Verwaltung. Es geht mit weniger.
Also hat er wirklich weniger ausgegeben oder hat er einfach kompensiert? Also wie zum Beispiel die 45 Millionen, die jetzt von der AHV mehr reinkommen und eben die BKW-Dividende, die plötzlich nicht nur Dividenden gekommen sind, sondern es ist noch eine Sonderdividende ausgeschüttet worden und das nicht nur ein ist. Hat er nicht einfach Löcher geflickt an einem anderen Ort?
Es ist natürlich schon so, oder? Unser Ziel ist, dass wir immer ein Ausgleichungsbudget präsentieren können. Letztlich. Das letzte Wort hat das Parlament nachher jeweils im Dezember. Und das Ziel muss es sein, von der Regierung ein ausgeglichenes Budget können zu präsentieren. Und das ist jedes Mal eine grosse Herausforderung. Und wenn man weiss, dass man jetzt 45 Millionen mehr überkommt ab 2026, dann ist es halt so, dass man auch weiss, dass man in gewissen Bereichen mehr Aufwand wird haben. Es gibt, allein aus der demografischen Situation, die wir haben, in der ganzen Schweiz, aber insbesondere im Kanton Bern, gibt es grosse Herausforderungen im Gesundheitsbereich beispielsweise. Also die Ausgaben werden wachsen, die werden nicht zurückgehen in der nächsten Zeit. Und sie 45 Millionen haben oder nicht haben, sind auch bei einem 12-Milliarden-Budget sicher wesentlich.
Also ich habe keine Antwort bekommen auf meine Frage an den Pfirsich, aber ich habe auch keine erwartet, muss ich sagen. Also es wäre natürlich absolut cool, wenn der Kanton Bern eine Vorreiterrolle würde machen und sagen, wir geben ihm 12 Milliarden aus, wir geben 11 Milliarden aus. Noch ganz kurz zu den staatsnahen Betrieben. Ich habe schnell nachgeschaut, was der Chef der Inselgruppe verdient hat oder verdient. Das sind etwa 680'000, oder? Und nachher können wir schauen, was der Chef von der BLS bekommt. Da schnell schauen hier. Da kommt 630'000 über. Also das sind einfach wahnsinnige Löhne, die hier gezahlt werden. Und trotzdem ist es ja relativ ein sicherer Job. Gut, jetzt beim Inselspital nicht mehr unbedingt, oder?
Der hat sich jetzt gerade erwiesen, wie sicher das ist, genau.
Der kann es auch mal kacheln, tatsächlich. Aber ist es wirklich notwendig, dass in diesen staatsnahen Betrieb so wahnsinnig viel Geld wird? Bei der Frau Thoma war es noch viel brutaler gewesen, oder? Dort ist sie im Millionenbereich aufgegangen. Nachher, gut, die hat euch auch viel Geld zurückgegeben, selbstverständlich. Aber kann man das irgendwann mehr bremsen? Das Durchschnittseinkommen beim Bund, das haben wir jetzt gerade gehört, oder, ist etwa 12% höher als in der Privatwirtschaft, was ein völliger Unsinn ist. Oder? Der Bund sollte immer ein bisschen schlechter zahlen als die Privatwirtschaft, damit garantiert niemand zum Bund kommt wegen Geld. Oder? Und das sollte ja bei euch genau gleich sein. Also auch ihr solltet immer ein bisschen schlechter zahlen, damit zwar die Leute kommen, die Spass daran haben, am Kreieren und am Mitmachen bei einem Kanton, bei einer kantonalen Verwaltung, das kann ja nicht nur mal langweilig sein. Aber die treiben ja an und für sich sogar die Wahnsinnslöhne noch auf.
Ja, das ist ein Punkt, der immer wieder diskutiert wird und wo ich auch klar muss sagen, oder wir als Kanton stehen ziemlich in direkter Konkurrenz mit der Bundesverwaltung als Kanton Bern. Oder sehr viele Leute, die auf dem Platz oder in der Region Bern leben, die haben den direkten Vergleich, also wenn die den gleichen Job, den sie beim Kanton machen, beim Bund machen können, dann ist es häufig so, dass sie zum Bund gehen, weil sie dort mehr verdienen.
Das heisst, dass also die Leute, die beim Bund arbeiten und bei euch arbeiten, die kommen primär wegen Geld?
Nein, die kommen nicht primär wegen Geld, das glaube ich nicht. Aber wenn man natürlich den gleichen Job an drei verschiedenen Orten machen kann, dann geht man wahrscheinlich zu dem, der am besten zahlt.
Also am besten zahlt der Bund zum Beispiel, ja. Oder? Dann gehe ich zum Bund. Am zweitbesten zahlt der Kanton, dann gehe ich zum Kanton. Und nachher, wenn es dann unbedingt muss sein, gehe ich noch in die Privatwirtschaft.
Jein, oder? Es kommt sehr auf die Jobs drauf an. Wir haben natürlich auch Berufsfelder in der kantonalen Verwaltung, wo wir beispielsweise mit der Privatwirtschaft nicht mithalten können. Also es gibt beispielsweise Ingenieure, die wir auch brauchen im Kanton, die in der Privatwirtschaft viel besser bezahlt sind. Also es muss, die Herausforderung für uns ist einerseits die, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen. Und das ist nicht nur das Geld, das hat auch mit Arbeitsbedingungen zu tun, mit Vereinbarkeit, Beruf und Familie etc., flexible Arbeitszeiten und so weiter. Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein, aber mit letztlich begrenzten Mitteln.
Also auch diese Antwort habe ich erwartet, selbstverständlich. Auch die ist nicht unbedingt so rausgekommen, wie ich es gerne gehört habe. Ich hätte gerne gehört, dass ihr jetzt heimgeht in eure Direktion und ihr geht die Mitarbeiterlöhne kürzen. Aber das macht ihr selbstverständlich nicht.
Das darf nicht ganz einfach sein. Aber gleich muss ich sagen, oder? Für mich ist, wenn man über Personalmassnahmen redet, sei jetzt das bei Änderungen von Arbeitszeitmodellen etc., stelle ich mir die Frage und ich stelle sie auch meinen Leuten, könnte man das in einem kleinen Betrieb überhaupt umsetzen? Also ein kleines KMU mit 6 oder 8 Mitarbeitenden, könnten die das machen?
Oder mit 12 in ISH?
Oder mit 12 in ISH. Wir hatten dort noch etwa 100 Freelancer, aber die waren ja nicht an die Arbeitsbedingungen gebunden. Das ist für mich schon noch so ein Gradmesser, oder? Was für mich auch Grenzen hat, was man beim Staat ermöglichen sollte, wenn man
sich nachher... Also die bringen euch ein Leben, ja, von der Privatwirtschaft, ja, bringen die schon ein.
Ja.
Und ihr tut den Leuten zwischendurch ein bisschen das Gewissen reden.
In, ja, Fall.
Hören sie zu?
Ja.
Schon?
Ja.
Super. Ihr seid Chefin oder Direktorin von den Finanzen vom Kanton Bern. Und könnt ihr uns ganz kurz schildern, wie die Direktion wirklich funktioniert, was sie eure direkten Untergebenen? Nachher können wir vielleicht dann am liebsten auf die Steuerverwaltung sprechen. Aber jetzt zuerst mal generell, wie funktioniert das Ding eigentlich?
Ja, sehr gerne. Also die Finanzdirektion hat 4 Ämter. Das eine hat er schon erwähnt, das ist die Steuerverwaltung. Nachher haben wir die Finanzverwaltung. Wir haben das Personalamt, das zuständig ist für die ganzen Personalfragen, für das Kantonspersonal. Und wir haben das Amt für Informatik und Organisation. Und dann haben wir das Generalsekretariat. Also ich habe einen Generalsekretär, 2 stellvertretende Generalsekretäre. Und so funktionieren wir.
Gehen wir zur Steuerverwaltung in diesem Fall.
Ja, klar.
Das ist die spannendste. Die hat rund etwa 700'000 Kunden, ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Hat er jedem schon mal die Hand geschüttelt und Merci gesagt?
Ich habe gefühlt, im Wahlkampf habe ich jedem mal die Hand geschüttelt. Ja. Nein, das ist so. Es sind etwa 700'000 Steuerpflichtige.
Also wenn ich am Dachdecker die Rechnung zahle, dann schreibt er mir nachher oft ein Kärtchen und sagt: Sehr geehrter Herr Sauser, vielen Dank für den wirklich lieben und netten Auftrag. Oder? Jetzt, wenn ich die Steuern gezahlt habe, ich höre einfach nie etwas, oder?
Ja, aber ihr merkt es, oder? Ihr habt vielleicht Kinder, die in die Schule gehen, wo die Schule finanziert wird, ihr habt Kantonsstrassen, die ihr benutzt, ihr habt den ÖV, den ihr benutzt. Also es ist ja nicht so, dass sie das Geld dann bei mir irgendeiner riesigen Schatulle horten, sondern das wird ja eben ausgegeben für die staatlichen...
Ja, aber das macht der Dachdenker auch. Der muss seine Löhne zahlen, oder? Der muss Material einkaufen etc. Und trotzdem ist er sehr kundenorientiert.
Das ist unsere Steuerverwaltung auch wenn sie keine Dankesbriefe nach den Zahlungen verschickt, aber sie ist sehr kundenorientiert.
Was heisst das, eine Steuerverwaltung ist kundenorientiert?
Dass sie eben die steuerpflichtige Person wirklich als Kunde anschauen und nicht als irgendeinen Bittsteller, der etwas von ihnen will. Wir haben nach wie vor beispielsweise sehr viel Telefon in der Steuerverwaltung. Habe ich mir ja früher nie vorstellen, warum es mir Steuerverwaltung anruft. Ich selber habe das nie gemacht.
Hätte niemand Steuern zahlen, oder wieso?
Doch, aber ich bin immer zu Schlag gekommen mit meiner Steuererklärung.
Das ist die vielleicht ein bisschen einfacher gewesen?
Die war relativ einfach gewesen.
Lohnausweis und so.
Mit Lohnausweis ist genau. Aber wir haben sehr viele Leute, die dort anrufen, weil sie eben vielleicht ein Problem haben mit der Steuererklärung, weil sie nicht wissen, wo dass sie etwas angeben müssen. Weil im Kasso haben wir sehr viele Anrufe, Leute, die anrufen, weil sie irgendeine Zahlungsvereinbarung treffen oder nicht mehr wissen, mit welchem Einzahlungsschein sie jetzt müssen zahlen müssen. Das wird dort sehr, sehr professionell und wirklich sehr gut gehandhabt in der Steuerverwaltung. Ich gehe regelmässig auf der Steuerverwaltung und gehe zwischendurch auch reinhören, wie das dort so tönt. Und die machen wirklich einen grossartigen Job.
Wie ist das, wenn jemand etwas angibt, das er theoretisch abziehen konnte? Leute, die Steuern denen noch mal an oder die Steuerzettel korrigieren und sagt, der Frau Huber, da hat er etwas nicht abgezogen, das hätte er dürfen abziehen.
Das habe ich selber auch schon erlebt, ja. Ich habe mal einen Abzug vergessen und das ist mir korrigiert worden.
Das war irgendwie das Futter vom Ross oder so?
Nein, das ist nicht abzugsfähig.
Was ist denn das bei euch? Was ist vergessen worden? Wisst ihr das noch?
Nein, ich weiss es nicht mehr. Es ist schon ein paar Jahre her. Aber ich weiss, dass sie mir das wirklich mal haben korrigiert. Und dann habe ich noch nicht so tief in die Steuerverwaltung hineingesehen. Dann war ich einfach eine Kundin gewesen, wie jede andere. Und habe das dann noch sehr erfreut zur Kenntnis genommen, dass also auch in diese Richtung korrigiert wird.
Reden wir ein bisschen über den amtlichen Wert von Liegenschaften miteinander. Ich selber bin auch glücklicher Besitzer von einem Häuschen im Kanton Bern. Und mir hat der Schlag gereicht, wo die Katasterwerte entsprechend angepasst wurden. Und da habe ich einmal mehr gesagt, ist der Kanton Bern eigentlich nicht mehr satt. Also, es ist einfach wahnsinnig, wirklich furchtbar. Also der Wert hat sich vermehrfacht und das hat natürlich dann auch die Steuern ganz massiv gegenübergetrieben. Und ich habe selbstverständlich Einspruch gemacht. Aber nachher monatelang oder vielleicht sogar jahrelang einfach nichts gehört. Oder? Mhm. Und weil man ja trotzdem hat man den Mehrwert nachher zahlen, auch wenn man einen Einspruch erhoben hat, habe ich dann mal die Frechheit gehabt, nachzufragen. Und das ist ganz schnell gegangen, oder? Und dann ist mein Einspruch ist abgelehnt worden. Dann habe ich überlegt, mache ich jetzt oder mache ich jetzt nicht? Oder? Und ich dachte, ich mache nichts, weil es kommt eh nicht gut raus. Also als Bürger habe ich die Faust im Sack gemacht und diese Geschichte mit der Katasteraufwertung, die ist wirklich brutal. Und jetzt bitte sagt einfach eins nicht. Wir sind vom Bundesgericht angewiesen worden, 70-100% vom effektiven Verkehrswert steuertechnisch zu berücksichtigen. Weil dann sind wir wieder gleich weit wie das Parlament macht ja Gesetze und ihr müsst es ausführen. Okay?
Das ist mal abgesehen von dieser Tatsache. Oder es gibt effektiv ein Bundesgerichtsurteil, aber die amtliche Neubewertung 2020 hat man gemacht, nachdem man das Irrtum vorbehalten 30 Jahre nicht mehr gemacht hat. Also die Liegenschaften hat man nur neu bewertet, wenn irgendetwas gegangen ist. Und sonst waren die Werte noch gewesen, wie vor 30 Jahren. Und dass man das gemacht hat, ist nötig gewesen, dass man die neuen Bewertungen vornimmt.
Warum ist das nötig gewesen? Die haben einfach mehr Steuersubstrat bekommen durch das. Hat er das gebraucht? Seid ihr dann an einem anderen Ort mit den Steuern runter?
Also mehr Liegenschaftssteuer ist keine kantonale Steuer. Einfach nur, dass wir das noch klargestellt haben. Liegenschaftssteuer ist eine freiwillige Gemeindesteuer, die Gemeinden erheben. Wir kassieren sie einkassieren für Gemeinden. Aber
also die haben überhaupt nichts von der Liegenschaftssteuer? Gar nichts?
Von Liegenschaftssteuer hat der Kanton gar nichts.
Also der Mietwert der eigenen Wohnung...
Das ist wieder etwas anderes. Aber der, wir haben die Liegenschaftssteuer...
Ja, klar. Aber der Mietwert der eigenen Wohnung hängt wieder irgendwann mit dem Kataster.
Genau,
also,
genau.
Sorry, oder? Das ist ja. Wie die 45 Millionen von der AV einfach hineintröpfeln, oder?
Ja, nein, das ist klar, dass es mehr Steuereinnahmen hat gegeben. Aber man war der Meinung, dass man das mal wieder machen sollte.
Ja, das ist schon klar, das würde ich auch machen. Oder? Wir erleben das übrigens jetzt bei den Banken im Prinzip, weil es jetzt CS nicht mehr gibt, geht die Marge massives Loch auf. Oder? Also ich sage, jetzt ist kein Wettbewerb mehr vorhanden, jetzt können wir ja doch ein bisschen aggressiver werden. Oder?
Ja, das war erwartet.
Das war zu erwarten. Aber es war auch zu erwarten, wenn ihr mit dem amtlichen Wert aufgeht, dass die Steuereinnahmen steigen und dass ihr aber nicht an einem anderen Ort nachlässt.
Ja, das war zu erwarten. Das ist so. Man hat es so gemacht, für letztlich eine gewisse Gleichbehandlung von den Mieterinnen und Mietern, die Schweiz ist das Land von Mieterinnen und Mietern, zu erreichen. Weil die Liegenschaftsbesitzer haben mit den Mietinnen gäng hoch können. Und selber war aber ihre Liegenschaft immer noch gleich bewertet wie eben 20 Jahre davor.
Und also, ich gebe euch ja recht. Also, ich sage ja, okay, ich verstehe es. Lange ist nichts mehr gemacht worden. Die Häuslebesitzer sollen stärker zur Kasse beten. Aber auf der anderen Seite hätte er ja noch können sagen, okay, dann brauchen wir weniger Geld für die Strassen oder irgend so etwas. Also nicht, dass sie weniger Strassen bauen, sondern weniger Steuern brauchen wir für die Strassen oder irgend so etwas. Aber das ist ja nicht gemacht worden. Oder? Der Staat sucht sich immer neue Quellen. Macht das hervorragend übrigens, also das könnte man lernen bei der Privatwirtschaft, wie tut man sich neue Quellen erschließen. Aber umgekehrt sagt er nicht, okay, da ist eine Ungerechtigkeit vorhanden, dort gehen die Steuern rauf und dafür gehen wir in genau gleichem Mass mit den Steuern an einem anderen Ort runter.
Wir haben den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Besitz von einer Liegenschaft, das ist Vermögen. Also wenn ich eine Liegenschaft habe, ist das Vermögen. Und das Vermögen ist ein Teil der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und dass man auch nicht... Oder der Staat braucht, und das ist einfach so, mehr Einnahmen für die immer grösser werdenden Ausgaben zu finanzieren.
Ich brauche für Aktive Radio aber auch immer mehr Geld, wisst ihr, oder?
Weil, ja, dann müsst ihr euch das so beschaffen.
Also, es klappt einfach nicht, oder? Weil senden mit DAB Plus auf die Hunderte oder Tausende von Antennen drauf. Oder? Das kostet viel, viel Geld und wird immer teurer. Und niemand hört mir zu.
Also, Mama, ich hoffe, dass jetzt ganz viele Leute zulassen.
Soll ich noch ein Spendenkonto auftun?
Machen doch noch so ein Crowdfunding.
Genau. Ganz eine andere Frage. Ihr seid an der IT-Beschaffungskonferenz Speakerin. Also IT gehört ja mittlerweile auch zu euch. Oder? Die IT ja alles, was mit EDV zu tun hat, ist bei euch in der Direktion. Die geht zum Lederverein reden. Die geht zum Clubabend mit Astrid Bertschi von der Business Professional Woman und so weiter und so fort. Das ist schon noch heftig. Oder? Wenn ich den Kalender hier angeschaut habe, den ich im Internet gefunden habe, dann würde ich sagen, ich weiss, warum es dir nicht mehr so gut reiten.
Ja, das und, hat sicher mit dem zu tun, ja.
Ja, genau. Ist das schwierig abzulehnen? Also wenn ich die Anfragen übernehme, ja, die sind ja jetzt wahrscheinlich nicht beim Lederverein anrufen und gesagt, ich will unbedingt bei euch reden. Sondern die haben euch angefragt und haben gesagt, okay, ja, wer ist das überhaupt, der Lederer? Habt ihr ihn kennt vorher?
Ja, also ich habe es kennt. Ich kenne die Lederer. Ich habe nicht gewusst, dass es diesen Verein gibt. Das habe ich dann vernommen, als ich dort mal an einem Lehrabschluss feier reden und habe geholfen, die Diplom zu verteilen. Das mache ich übrigens sehr gerne. Alles, was mit jungen Leuten und Berufsbildung zu tun hat, mache ich wahnsinnig gerne. Und dort habe ich dann vernommen, dass es diesen Verein gibt. Und darum gehe ich jetzt eben zu diesem Verein auch noch reden. Ja, das ist so. Wir bekommen sehr viele Einladungen. Man kann nicht jede annehmen, auch wenn es noch so schön wäre. Ich sage auch, man muss für sich glaube, auch so einen Weg finden, wie viel man es verleiden. Für mich ist so die Schmerzgrenze, sage ich auch, so 3 Abendveranstaltungen pro Woche ist dann wirklich genug. Weil zwischen muss man einfach auch mal einen Abend haben, wo man daheim kann sein und Batterien aufladen kann.
Wie geht es euch so als Regierungsrätin? Seid ihr noch voll?
Mir geht es sehr gut. Ja,
es geht keine Burnout-Problematik oder so?
Nein.
Keine Krämpfe oder Heulanfälle oder
nein,
so?
Nein.
Gar nicht.
Das entspricht mir auch nicht so.
Ja, es könnte schon sein. Oder? Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass in so einem Amt prasselt so viel auf einem ein, dass man irgendwann ist. Hat einen Gummiball, den ihr nicht mehr herschmeissen könnt zwischendurch oder so etwas?
Nein, das habe ich nicht. Aber ich bin grundsätzlich neige nicht so zu Ausbrüchen. Sicher gibt es Momente, wo man denkt, oh nein, hätte jetzt das müssen sein. Und es gibt wie in jedem Job gibt Sachen, die man lieber macht und Sachen, die man weniger gerne macht. Aber ich bin nach wie vor, stehe ich jeden Morgen auf und gehe voller Motivation arbeiten. Also ich finde es nach wie vor toll, Finanzdirektorin zu sein. Und darum habe ich mich eben auch schon geoutet, dass ich das so gerne noch möchte, dann weitere 4 Jahre bleiben.
Wir haben vorhin ganz kurz noch über die Medizin geredet, das ist das Spital, wo im Moment Problematiken sind, Entscheidungen müssen gefällt werden. Der Regierungsrat hat jetzt einen Entscheid gefällt gehabt und hat gesagt, wir werden das an einer privaten Organisation übergeben. Nur als Beispiel, ist das etwas, wo ihr als Finanzdirektorin eben auch involviert seid, immer? Also all diese Mega-Lampen in all diesen Direktionen landen zuletzt gleich irgendwie bei euch. Also geht es jetzt einfach einen Betrag um 5 Millionen, habt ihr dort schon einen Kribbel darunter machen müssen?
Nein, es ist so, dass wir bei Geschäften von anderen Direktionen, die irgendwie finanzrelevant sind, einen sogenannten Mitbericht machen, wo wir aus kreditrechtlicher Sicht die Geschäfte beurteilen und der entsprechenden Direktion Rückmeldung geben. Das war schon bei diesem Geschäft so gewesen. Es beschäftigt natürlich uns als Regierung, das muss man klar sehen, und zwar beschäftigt es uns, weil wir für die Region dort nach wie vor keine Lösung haben, wie das weitergehen soll mit der Gesundheitsversorgung. Und das beschäftigt uns alle, am meisten natürlich die Gesundheitsdirektion, das ist klar, aber es ist wirklich für die ganze Regierung ist das wichtig, dass man dort eine Lösung findet, endlich eine Lösung findet. Das ist jetzt wirklich eine ziemliche Odyssee mit Volksabstimmungen und wiederholten Abstimmungen und Beschwerden und was es denn nicht alles hat gegeben dort oben. Und letztlich hat die Bevölkerung dort immer noch keine Lösung. Und das ist das, was uns vor allem auch umtreibt.
Also die haben ja sicher mit denen geredet, die verantwortlich sind für all die Spitäler, unter anderem für das Simmental. Und da ist zu keiner Lösung gekommen und darum hat man schauen, dass man halt eine Lösung findet.
Genau. Oder der Regierungsrat hat unter der Federführung der Gesundheitsdirektion sich dann für diese Lösung entschieden, weil man das Gefühl hatte, dass sie jetzt wirklich eine gute Lösung für die Region, dass es dort weitergeht mit diesem Spital. Und jetzt hoffen wir, dass es wirklich noch eine Lösung gibt. Mittlerweile sieht es wieder nicht mehr so gut aus.
Als ihr das erste Mal das Geschäft vor dem Grossen Rat vertreten Wie war das für euch? War das schon fast gewesen, wie wo ihr gewählt worden seid?
Es ist schön gewesen. Ich gehe sehr gerne in die Session. Das ist im Parlament. Dort pulsiert das politische Leben, die politische Diskussion. Ich gehe wirklich sehr gerne ins Parlament. Ich finde es toll, auch diesen Argumentationen zu folgen und die Geschäfte dort zu vertreten. Also ich habe das als coolen Moment erlebt.
Jedes Mal? Oder seid ihr dort schon in einen nassen Pudel mal raus?
Oh, das ist, glaube ich, gehört dazu, dass das Parlament nicht immer der gleichen Meinung ist wie die Regierung. Mit dem muss man können umgehen. Ja, ich bin auch schon getäuschelt worden. Also ein Geschäft, wo ich die Regierung habe vertreten habe, mit irgendwie 3 Stimmen dafür und der Rest dagegen, ist abgelehnt worden. Das gehört dazu und das muss man können wegstecken.
Und da gibt es ja noch eine Finanzkommission, die auch zwischendurch Trouble macht.
Oder? Ja, Trouble macht. Die nehmen ihre Aufgabe wahr. Wir haben sehr einen engen Austausch natürlich mit der Finanzkommission. Also ich bin regelmässig in der Finanzkommission. Und die machen ihren Job und wir machen unseren. Und wir alle versuchen, ihn möglichst gut zu machen.
Tut die Finanzkommission euch einladen oder geht ihr prinzipiell an jede Sitzung
der
Finanzkommission?
Nein, sie einladen. Sie laden uns einladen. Sie laden auch andere Direktionen einladen, wenn sie die wollen, angehören eben zu Geschäften, die finanzrelevant sind. Es gehen alle Regierungsrätinnen und Regierungsräte in die Finanzkommission, aber wir sind sicher mehr dort als die anderen. Ja.
Wir haben über die Löhne geredet vorher schnell und dass man eigentlich relativ gut verdient, wenn man beim Kanton Bern arbeitet oder beim Bund arbeitet. Und jetzt, die Regierungsräte, die tüpft jetzt, oder? Die haben bis jetzt eine sogenannte Ruhestandsrente gehabt, oder? Und wer nicht mehr antreten bis ins 26 oder im 26, der profitiert von dieser Ruhestandsrente, ich kann es fast nicht sagen. Oder? Genau. Und jetzt ändert das und es wird massiv reduziert. Denkt ihr, das ist gut oder das ist schlecht?
Ich glaube, das ist gut. Oder? Man hat die Änderung nicht zuletzt darum gemacht, weil die Regierungsrätinnen und Regierungsräte in der Tendenz heute jünger sind als früher. Und wenn jemand mit 51 nicht mehr antreten würde, dann ist nicht einzusehen, warum der Staat mich finanzieren soll bis zur Rente. Dann habe ich noch genug Zeit, mir einen anderen Job zu suchen und meine Rente mir quasi selber zu verdienen. Ich glaube, dass mit diesem Umstand wird jetzt auch Rechnung gedreht, dass in der Tendenz eben die Regierungsrätinnen und Regierungsräte nicht mehr erst mit 60 gewählt werden oder mit Mitte 50, sondern in der Tendenz eben früher und auch früher wieder ausscheiden.
Also die Idee ist, dass man jetzt maximum 3 Jahre 65% vom Gehalt bekommt, das man bis jetzt hatte.
Genau.
Und die Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eigentlich, in diesen 3 Jahren hat man ja Zeit, einen neuen Job zu finden.
Genau.
Da kann man zuerst mal ein Jahr lang auf Bahamas gehen und so. Und dann kann man langsam schauen. Und im dritten Jahr sollte man dann wieder einen Job haben.
Ja, ich glaube, es geht vor allem darum, oder wenn man einen Rücktritt vorbereiten kann, dann wird man sich ja wahrscheinlich schon Gedanken machen, was man dann macht. Es kann aber auch der Fall geben, dass man nicht mehr wieder gewählt wird. Dann ist die ganze Geschichte relativ abrupt. Und dann hat man sich nicht vorher schon darum tun, was man dann machen will. Und die 65% gibt es ja auch nur, wenn ich jetzt einen Job finden würde, wo ich gleich viel verdiene wie vorher als Regierungsrätin, dann wird ja das gekürzt. Also es ist ja nicht so, dass das quasi noch oben drauf kommt, wenn ich einen Job finde, irgendwo in der Privatwirtschaft, wo ich eine halbe Kiste verdiene, überkomme ich die Rente nicht noch.
Also wir werden ja im 26 euch wieder sehen. Nachher gibt es ein 30 vorne dran, nachher, oder? Also 2026 und
ja.
Nachher wieder 4 Jahre,
ja, 2030.
Genau. Mann, das klingt ja furchtbar.
Ja, schrecklich.
Also ich bin ganz, ganz herzlich, dass ihr bei Aktiv Radio vorbeikommen seid.
Merci vielmals.
Es war sehr sympathisch. Toi, toi, toi für den Kanton Bern.
Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.